Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ich habe heute Bregenz schon genießen können, weil ich gestern Abend schon angereist bin, weil es doch eine ganz schön weite Strecke von Halle ist. Die Kollegin hatte mich vorhin gefragt, Halle ist in der Nähe von Leipzig, das kennen jedenfalls mehr Leute. Insofern können Sie sich ungefähr vorstellen, wo ich herkomme. Ja, bevor ich jetzt in das Thema einsteige, möchte ich mich Ihnen gerne auch noch selber ein bisschen vorstellen. Das ist meine Familie vor 15 Jahren. Das hat unser damaliges Au-pair gemalt. Ich habe 4 Söhne, die alle inzwischen erwachsen sind. Bin, wie gesagt, von Beruf Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Habe keine eigene Praxis, sondern bilde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten aus. Bin aber selbstständig und das ist nur so ein Standbein meiner Selbstständigkeit. Im anderen Bereich bin ich auch noch manchmal bei Studierenden in der Hochschule als Lehrbeauftragte. Und was ich auch viel mache, ist durch die Gegend reisen. Nicht nur Vorträge, das ist eher die Minderheit, sondern Fortbildung, Weiterbildung für Erzieherinnen zu dem Thema Elternberatung und zu vielen anderen Themen. Da komme ich dann auch eine ganze Weile rum. Und was ich besonders spannend finde, so als den letzten Satz vielleicht noch zur Begrüßung. Ich bin schon öfter in Österreich gewesen, was ich natürlich auch sehr schön finde, dass die Kollegen mich finden irgendwie, dank des Netzes heutzutage, über die Stichworte eingibt. Also ich war in Salzburg beim Tageselternfachtag, in Linz bei der Kindertagung, in Wien schon zweimal zum Thema Geschwistertherapie bei den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Ja. Insofern ist das jetzt mein 5. Mal, dass ich in Österreich die Chance habe, etwas beitragen zu können zu dem, was hier in dem Bereich fachlich passiert. Ja, so viel vielleicht zu mir. Steigen wir ins Thema ein. Was habe ich für Themen jetzt so vorbereitet? Woran werde ich mich entlanghangeln? Das wird das Planen und auch Vorbereiten der Geburt Planen der Schwangerschaft, Vorbereiten der Geburt des nächsten Kindes sein. Wir werden über Erwartungen und Veränderungen sprechen. Ich werde Ihnen einiges zusammentragen von Geschwistern nach der Geburt, Vorteile für Ältere und auch für die Jüngere formulieren. Aber auch Vorteile für die Eltern, für die Mütter und Väter separat und insgesamt für beide. Na, und ein anderes Thema ist natürlich auch die Partnerschaft nach der Geburt des zweiten Kindes und die Umstellung der Familie insgesamt. Da ist dieser Begriff Spacing, das heißt so die Planung vom Abstand der einzelnen Geburten. Das heißt ja nicht, dass das zweite Kind das letzte gewesen sein muss. Ja, wir haben da noch ein paar Fragen, die immer wieder auftauchen, wenn es um dieses Thema geht. Immer so Elternratgeber, es gibt auch hinten am Büchertisch so ein paar Bücher dazu, sich zur Hand nimmt, dann stehen immer so Fragen drin. Ja, und die habe ich noch mal ein bisschen so zur Einstimmung. Vielleicht ist die eine oder andere Frage ja auch eine Frage, die Sie interessiert. Und wenn die nicht ausführlich genug beantwortet worden ist, dann freue ich mich, wenn Sie dann nochmal nachhaken. Ist Eifersucht und Rivalität normal? Das wäre jetzt ein Zitat vom Geschwisterkind. Warum muss das Baby ständig trinken? Warum immer dieser Lärm? Müssen Geschwister einen Geschwisterkurs vor der Geburt besuchen? Wann greifen wir bei Streitigkeiten ein? Brauchen Kinder überhaupt Geschwister? Wann und wie sagen wir es unserem Kind? Wieder von dem Geschwisterkind zitiert, wann geht denn das Baby endlich wieder, ja? Oder wann kann ich denn endlich mit dem Baby spielen? Das sind wir bei den Erwartungshaltungen, ja? Dann müssen sich Geschwister lieben. 2 Kinder bedeutet das doppelte Arbeit und mehr Stress. Und kann man alle Kinder gleich lieben und gleich behandeln? Ja, all diese Fragen beschäftigen Eltern, die sich entweder mit der Planung einer nächsten Schwangerschaft beschäftigen oder die schon direkt davor stehen und gegebenenfalls die ein oder andere Sache noch zusätzlich wissen möchten. Ja, ich habe schon weiter geklickt gehabt und da sehen Sie, dass ich, bevor ich so ein paar Stichworte zu den theoretischen Dingen Ihnen an die Hand geben möchte und die entsprechend auch erläutern werde, Geschwisterschaft ist ja jetzt kein neues Thema, das gab es schon immer und es gibt es heute eher zum Teil weniger als in der Vergangenheit. Und Märchen, Mythen und Geschichten haben natürlich auch bestimmte Geschwisterthemen aufgegriffen, ja. Wenn wir zum Beispiel uns Brüderchen und Schwesterchen angucken, das Märchen von den Gebrüder Grimm. Dort wurde thematisiert, wie es ist, wenn sozusagen ein älteres Kind auf ein jüngeres aufpasst und dort seine Fürsorge walten lässt. Dann haben wir Hänsel und Gretel, ein ganz wichtiges Geschwisterthema sozusagen, das aneinander und miteinander widerstreitenden Dingen sich aussetzen und das eben ohne elterliche Unterstützung, also sprich bei vernachlässigenden Eltern. Was heißt das letzten Endes für Geschwister, auch miteinander zu sein? Dann haben wir Goldmarie und Pechmarie. Da wird ja so ein bisschen thematisiert, so die Unterschiedlichkeit, auch die Konkurrenz, vielleicht der Neid und etwas, was wir so in der Forschung Nischenbildung nennen. Das heißt, dass jeder so seine eigenen Charakterzüge entwickelt und seine eigenen Vorlieben entwickelt, was natürlich wie immer im Märchen ziemlich zugespitzt ist. Ja, auch Aschenputtel ist letzten Endes ein Märchen, von dem die Gebrüder Grimm, in dem die Gebrüder Grimm so etwas wie Geschwisterdynamik thematisiert haben, in dem Falle aber die Stiefgeschwisterdynamik, ja, dass also die beiden Stiefschwestern sich nicht wirklich nett gegenüber Aschenputtel verhalten. Immer gleich in dem Thema Patchwork-Familien drin, was sie ja auch noch haben. Ich weiß nicht, ob es schon war oder ob es noch kommt. War schon. Ja, und dann haben wir auch noch zum Beispiel, das ist jetzt nicht so ein altes Märchen, sondern eine neuere Geschichte, das doppelte Lottchen, ja, die Zwillinge, wo sich gezeigt, Gleichheit, Identifikation miteinander und doch sehr verbunden auch zu sein. Auch Max und Moritz gelten als Geschwister, die könnten so ein Beispiel sein, wie man sich gemeinsam gegen Dritte verbündet, ja, was Geschwister auch gut können. Und ein alter Mythos ist natürlich der von Kain und Abel. Und das ist ein Punkt, wo ich nachher auf jeden Fall auch nochmal hinkomme. Denn letzten Endes ist die Qualität einer Geschwisterbeziehung immer abhängig davon, wie die Eltern mit den einzelnen Kindern umgehen. Und wenn es Bevorzugungen, Benachteiligungen gibt, dann kommt es zum Hass. Vielleicht erstmal zur Rivalität, später dann zum Hass und eben zu solchen auch tragischen Geschichten, jedenfalls in der Mythologie. Ja, so ein bisschen zum Warmwerden, das als Einstieg. Wenn man noch mal ein ganz kleines Stück zurückgeht in die Familiengründungsphasen hinein, dann ist es ja so, dass zunächst immer erstmal sich ein Paar versucht zu finden. Ja? Das heißt, versuchen einander nahe zu kommen, erklimmen gemeinsam einen Berg, der in irgendeiner Form dann dazu führen kann, dass sie sich begegnen und dann ist sowas wie Leidenschaft, Liebe, füreinander Dasein, miteinander alles teilen und sich verschmolzen fühlen und schon wissen, was der andere denkt, bevor er es ausgesprochen hat. Ja, Sie kennen das alle, wie das ist, wenn man verliebt ist. Ja. Und dann kommt vielleicht so nach einiger Zeit, das dauert mit der Verliebtheit ja so maximal 2 Jahre, vielleicht geht es ja auch schon schneller, dass die Entscheidung kommt, zusammenbleiben zu wollen. Ja. Das heißt, man ist ein Paar. Und unser Thema geht ja nun noch einen ganzen Schritt weiter, aber zunächst, bevor wir über Geschwister reden, macht natürlich dieses Paar etwas durch. Denn dieses Paar bewegt sich in Richtung Elternschaft. Ja? Und das Bild zeigt das irgendwie ganz schön. Da kommt ein Drittes dazwischen und die Frage ist eben, wie kann man das so managen, dass man trotzdem irgendwie hin und wieder auch nochmal diese Situation hat. Aber am Anfang ist es oft so, dass das Baby erstmal eine große Rolle spielt und letzten Endes alles umbaut. Und vielleicht doch noch einen Satz mehr dazu, was Eltern letztlich leisten müssen in dieser Phase von Mann zum Vater, von der Frau zur Mutter. Es nennt man so einen Umbau der Identität. Das heißt, letzten Endes muss man sich von dem, was man in der Jugend wir nennen das Adoleszenz, so erworben hat, ein bisschen lösen, Selbstbestimmtheit, ja, viele andere Dinge, Planbarkeit, Berechenbarkeit und sich letztlich auf etwas einlassen, was genau das Gegenteil von dem ist, was man vorher so ja, an Möglichkeiten hatte, auch was die Freizeit und die Verfügbarkeit und so weiter betrifft. Wenn die Eltern das gut geschafft haben, diesen Identitätsumbau sozusagen angekommen sind in der Mutterrolle, in der Vaterrolle, dann könnte sozusagen die nächste Familienentwicklungsaufgabe kommen, nämlich die dann zu der Familienerweiterung, die ja heute unser Thema sein soll. Ja, wie macht man das nun mit der Vorbereitung auf das nächste Baby? Zunächst erstmal ist es natürlich die Frage für das erstgeborene Kind, wann teilt man das irgendwie mit? Gibt es eine kindgerechte Mitteilung, die idealerweise sein sollte, bevor andere Verwandte darüber sprechen? Das heißt, das Kind zu einem Zeitpunkt, wo man sich selber auch sicher ist, dass man das Wissen über die Schwangerschaft gerne teilen möchte, das auch mit dem Kind zu teilen. Und wenn hier steht altersgerechte Aufklärung, dann muss man bei einer Schwangerschaft jetzt nicht anfangen, irgendwie, wir setzen uns jetzt mal hin und ich erzähle dir mal was von den Schmetterlingen oder so, ja, sondern einfach die Fragen des Kindes. Das heißt, Kinder fragen, wer Kinder hat, weiß das, Kinder fragen, was sie gerne wissen wollen, und wenn sie es nicht mehr wissen wollen oder nicht mehr vertiefter wissen wollen, dann wenden sie sich anderen Dingen zu. Das hängt natürlich dann immer vom Alter ab, aber heutzutage sind die Kinder ja in vielerlei Hinsicht auch schon aufgeklärt in dem Sinne, dass sie zumindest wissen, dass sie selber auch mal aus dem Bauch der Mama gekommen sind. Ja, was meine ich mit gerechter Einbeziehung? Das bedeutet im Prinzip, diese Vorbereitung auf die Geburt soll jetzt eben nicht heißen, schon das Kind in irgendeiner Form zu einem Hilfssozialassistenten auszubilden, dass es jetzt alles hinterher auch mitmachen kann, sondern auch da wieder kindgerecht. Mädchen sind da etwas engagierter, weil sie halt so einen relativ natürlichen, Trieb haben, so zu puppen und zu umsorgen und so, die fühlen sich da oft mehr noch geneigt, einbezogen zu werden. Jungs natürlich auch, aber manchmal auch weniger. Ja, im Sinne von gerecht, das heißt, Kind bleiben steht natürlich an oberster Stelle und nicht Hilfsperson werden. Aber auf der anderen Seite kann es auch für Ältere bedeuten, dass ein späteres Aufpassen auf das Baby natürlich auch was für die Selbstwertsteigerung ist. Ja, und dann ist es wichtig, die realen Erwartungshaltungen zu besprechen. Ich hatte vorhin, wann kann ich endlich mit dem Baby spielen, ja? Also kein Spielpartner versprechend, weil das wird noch lange nicht so, hängt natürlich auch wieder vom Altersabstand ab. Zunächst kommt erstmal die schwierige Phase dann des Krabbelns und des Aufstehens und des Türme umschmeißens und so weiter, die noch nicht wirklich so richtig lustvoll oft von den älteren Geschwistern wahrgenommen werden. Aber auch da ist es wieder so, wenn man sich in die Position des Kindes, des Erstgeborenen hineinversetzt, dann kann das alles auch gut gelingen. Ja, dann ist es da. Willkommen in unserer Welt für das zweite Kind. Ach so, ich wollte noch was zu dem Geburtsvorbereitungskurs an der Stelle sagen. Ich weiß nicht, ob es sowas in Österreich auch gibt, aber bei uns gibt es in manchen Krankenhäusern so Geschwisterkurse, die auch eben, wie gesagt, so eine Mischung zwischen Ausbildung zur Pflegeassistenz und Gefahrenprävention sind, wo also die Kinder dann irgendwie darauf vorbereitet werden, was sie alles nicht dürfen mit dem Baby, beziehungsweise was sie dann an Pflege Hinweisen zu verarbeiten haben. Also sowas braucht man auf keinen Fall. Wenn es natürlich sowas ist, was jetzt noch mal ein bisschen auch in die eigene Babyzeit zurückführt, das hängt immer von der Qualität ab. Aber bei uns sind die an den Kliniken eher so anders, wie ich es gerade formuliert habe, und nicht unbedingt empfehlenswert. Ja, aber da will ich mich, wie gesagt, nicht dran aufhalten, sondern zu dem nächsten Punkt kommen. Das Kind ist da, das zweite Kind, das Geschwisterchen ist da. Und Geburten vom zweiten Kind sind oft, jedenfalls von Seiten der Frau, einfacher, gehen oft schneller, Auf der anderen Seite wissen die Eltern, was auf sie zukommt. Sie sind nicht mehr ganz so unsicher und auch die Väter sind gelassener mit der ganzen Situation. Man hat auch schon eine Routine, was die Vorbereitung und so weiter betrifft. Das heißt, die Geburten sind oft leichter und auch das danach. Das heißt, das Handling mit dem Baby ist alles schon vertraut und insofern ist die Erwartungshaltung oft eben auch auf das erste Kind fokussiert. Ja, wie wird denn das jetzt sein für mein erstes Kind? Wie kann es denn jetzt auch diese Situation meistern, in der es jetzt nicht mehr allein und im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht? Ein anderes Stichwort, was ich noch unter diesem Punkt sagen wollte, es ist natürlich oft so, dass auch diese Zeit um die Geburt für die Geschwister insofern nochmal eine andere Qualität bekommt, wenn es Komplikationen gibt oder wenn ein Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommt, dass die Mama dann eben wirklich erstmal auch krank ist, ja, wobei natürlich erstmal eine normale Geburt ja keine Krankheit ist, aber dass dann insbesondere der Vater auch nochmal intensiver nötig ist, aber auch die ganze Situation für die Kinder nochmal auch mit einer spezifischeren Intensität auch besprochen werden kann und sollte. Und was mir als Psychotherapeutin, das nur als kleine Fußnote, im Moment so ein bisschen Sorgen macht in Deutschland, ist, dass wir in der gegenwärtigen Geburtskohorte, also in der die Kinder, die jetzt gegenwärtig geboren werden, jedes dritte Kind mit einem Kaiserschnitt zur Welt bringen lassen. Und wie gesagt, ist ein anderes Thema, was das für die Kinder und für die Eltern bedeutet, aber auch für die Geschwister ist es natürlich ein Wegnehmen so ein bisschen von der Normalität, die dann auch oft damit verbunden ist, dass die Babys und die Mütter noch mal länger im Krankenhaus bleiben müssen und demzufolge länger abwesend sind. Ja, nun möchte ich zu den einzelnen Aspekten kommen, die so für die Geschwister relevant sind und die wir aus der Wissenschaft, aus der empirischen Forschung und auch aus der theoretischen Forschung wissen. Die Geschwisterforschung ist ja noch nicht so lang oder so alt. Es gibt also seit eigentlich erst so 20, 30 Jahren Psychologen, die sich mit Geschwisterschaft intensiver auseinandergesetzt haben. Die Bindungsforschung hat die Geschwister erst vor 10 Jahren entdeckt, so dass man also da auch noch nicht so sehr viel findet. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall sagen können. Was ist so ganz spezifisch nach der Geburt eines Geschwisterkindes? Eine Sache, die wir oft hören oder wo wir auch oft mit konfrontiert sind, auch in den Ratgebern steht das oft drin, was ich immer nicht ganz so glücklich finde, ist so die sogenannte Regression. Ja. Das heißt, dass das Kind, das ältere Kind, sich in seiner Entwicklung zurückbewegt Fähigkeiten aufgibt, die es vorher schon gehabt hatte. Und das wird eben gleich mit so einem dysfunktionalen Begriff, so einem negativen Begriff wie Regression belegt. Der eine Geschwisterforscher, von dem auch ein Buch da hinten liegt, von Herrn Soni und auch Petri, das Buch ist leider vergriffen, die haben gesagt, nee, das ist was ganz anderes, was wir da beobachten. Ja, wir beobachten letzten Endes die Faszination und die Neugier des Erstgeborenen, sich wieder mal so verhalten zu wollen, wie es denn ist, wenn man jedes Bedürfnis sofort befriedigt kriegt, wenn man schreien darf, wenn man einpullern darf, wenn man vielleicht auch noch kleckern darf oder wie auch immer. Das heißt, alles, was es vorher schon erworben hat, erstmal ablegt für eine gewisse Zeit und wieder mal Baby spielt. Ja? Und das ist an sich, wenn es nicht über Wochen und Monate anhält, nichts, was wir jetzt irgendwie unter psychologischen Aspekten Regression nennen würden. Ja, was ist vielleicht noch ein Punkt so nach der Geburt? Also ich hatte schon gesagt, diese Faszination an der bedingungslosen an dieser Bedürfnisbefriedigung, die eben erfolgt. Man weiß, dass die älteren Geschwister so ein Neugeborenes so ein bisschen wie so ein kleines Tier behandeln am Anfang. Also so ganz neugierig, erstmal nur mit dem Finger und das auch erstmal verstehen wollen, erkunden wollen. Und wir Menschen sind zum Glück so, gebaut, dass schon Zweijährige genau wissen, wie man mit einem Neugeborenen umgeht. Die heben ihre Stimme, wie wir das auch machen, die sind mit so einem Singsang sprechen, die können sich also sehr gut schon einfühlen, auch in die Bedürfnisse eines Neugeborenen. Das ist uns einfach von der Natur her so mitgegeben. Ja, und dann ist noch etwas relevant so in dieser ersten Zeit, wie ist das mit dem Gerechtigkeitserleben? Ja, weil die Aufmerksamkeit natürlich doch in zu großem Teil erstmal in Richtung Baby, Säugling geht, bis sich sozusagen die Mutter an das neue Kind gewöhnt hat, bis es dann eine Passung gibt zwischen Mutter und Kind. Und in dieser Phase ist natürlich die Frage, was ist gerecht? Ja, und ist es jetzt gerecht, Zeit von dem großen Kind abzuziehen und weniger Zeit zu haben? Kinder können, das haben wir auch aus der Forschung, eine bestimmte Zeitphase sehr gut, wenn es ihnen plausibel erscheint, ihre eigenen Bedürfnisse auch mal zurückstellen und sich eben auch dann in entsprechenden Situation einfühlen. Und man kann sowieso Kinder, die einen Altersabstand haben, nicht gleich behandeln, weil wenn das erste Kind ein Jahr alt war, dann waren das andere Eltern, als wenn das zweite Kind ein Jahr alt war. Das Kind ist anders, vielleicht vom Geschlecht, vielleicht vom Temperament. Insofern ist so diese Idealität von Gleichbehandlung, eigentlich kann man die schon mal gleich wegwischen. Aber Gerechtigkeit ist halt die Frage, ne? Also das heißt Zuwendung. Und wenn ich habe auch 10 Jahre in der Erziehungs- und Schwangerenberatung gearbeitet. Das ist zwar jetzt schon eine Weile her, aber damals, wenn da Eltern gefragt haben, dann habe ich immer gesagt, ja, es ist auch so, dass man ruhig mal das Baby vielleicht 1, 2, 3 Minuten, 5 Minuten warten lassen kann, um die Geschichte mit dem älteren Kind eben erst zu Ende zu lesen. Da wird nicht gleich die Bindung zerstört. Und das Erstaunliche ist, dass Zweitkindbohrende weniger Schreikinder sind, auch schneller Bedürfnisaufschub lernen und es ihnen also auf keinen Fall schadet, wenn das erstgeborene Kind dann auch mal die ein oder andere Tätigkeit zu Ende erleben darf und nicht sofort unterbrochen und aufgesprungen wird. Ja, nur wenn es also dauerhafte elterliche Benachteiligung gibt, dann entsteht sowas wie Aggressionen oder auch Dinge, die manche Eltern vielleicht auch überbewerten, aber die dann auch dazu führen, dass die Kinder, die Erstgeborenen, sagen, ich will, dass das Kind, dass das Baby wieder weg ist oder noch schlimmere Dinge. Das sind einfach, Affektdurchbrüche, die noch relativ normal sind. Wenn es dann natürlich zu Verletzungen kommt und so weiter, da muss man sich schon mal Gedanken machen, was gegebenenfalls am Elternverhalten änderbar wäre. Ja, kommen wir zum nächsten Bild. Was heißt es, wenn das Baby dann älter wird? Das heißt, dass die Zeit, bis sich das Familiensystem wieder so neu eingerüttelt hat, sagt man, dauert ungefähr so 2 Jahre. Ja, was passiert in diesen 2 Jahren? In diesen 2 Jahren lernen sich natürlich die Kinder kennen, lernen ihre Fähigkeiten kennen, auch vor allen Dingen die Unterschiede und haben eben auch nicht geteilte Umwelten im Sinne von, dass sie natürlich altersspezifische Interessen haben und Fähigkeiten auch austauschen und nutzen. An der Stelle wollte ich noch mal was sagen zu dem Altersabstand. Das ist auch ein Thema, was ja oft Eltern bewegt, der wir heutzutage so viel planen, Schwangerschaften planen, auch wenn immer noch 30% der Schwangerschaften passieren, ja, was ich immer sehr schön finde. Aber die meisten werden ja doch in irgendeiner Form geplant. Das heißt, was ist so ein idealer Abstand? Man sagt so, die Experten sagen so 3 Jahre, dann ist das erste Kind schon alt genug zu genießen, dass es das Ältere ist, aber noch nicht zu alt, um jetzt mit dem jüngeren Geschwisterkind nichts mehr anfangen zu können, dann im weiteren Lebensverlauf. Wenn der Altersabstand so 18 Monate ungefähr ist, also so fast eins nach dem anderen, dann sprechen wir von sogenannten Pseudo-Zwillingen. Und da passiert was ganz Spannendes. Das heißt, die älteren Kinder warten in ihrer Entwicklung, bis die Jüngeren nachgekommen sind. Das heißt, es gibt dann wirklich sowas wie ein Entwicklungsstillstand beim Erstgeborenen. Das sage ich vor allen Dingen auch immer, wenn ich mit Erzieherinnen zu tun habe, stecken sie die Beobachtungsbögen jetzt erstmal ein halbes Jahr weg und dann können sie das wieder aufnehmen mit dem altersgerechten Entwicklungsstand, weil die sich einfach dann aneinander anpassen und je älter sie werden, dann eigentlich auch kaum noch so in ihren Fähigkeiten, außer wenn sie jetzt ganz besondere Talente oder auch Beeinträchtigungen haben, sich kaum noch unterscheiden. Und der andere Altersabstand, der so wo man so sagt, ja, so ungefähr 7 Jahre und mehr, dann haben wir eigentlich ganz viel so von 2 Einzelkindern. Außer wenn jetzt noch eins nachgeboren wird, dann haben wir die beiden miteinander. Aber wenn man 7 Jahre Altersabstand hat, dann ist das Erstgeborene ja erstmal schon 7 Jahre allein in der Familie gewesen, hat sich schon entwickelt, ist in die Schule gekommen. Und da gibt es natürlich auch eine Grundlage für eine gute Geschwisterbeziehung, aber es gibt nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten. Deshalb sagt man, das sind viele Einzelkindphänomene, die man dann da vorfinden kann. Ja, ich hatte bei meiner Gliederung oder meiner Themensammlung am Anfang ja gesagt, dass ich etwas zu den Vorteilen für die Älteren, auch für die Jüngeren sagen werde, bevor ich dann noch was allgemein zur Geschwisterdynamik, zur Charakteristiken von Geschwisterbeziehungen auch im Lebensverlauf sagen werde. Ältere Geschwister zu haben, sprich aus der Perspektive der Jüngeren, bedeutet natürlich so eine Art Nachahmungslernen praktizieren zu können, ein Vorbild zu haben, von dem ich mir viele Dinge abgucken kann. Und die Erstgeborenen haben oft auch so eine Pionierfunktion gegenüber den Eltern. Sie erinnern sich, die Eltern lernen mit dem ersten Kind erstmal überhaupt Eltern zu werden. Und die Erstgeborenen haben dann eben oft schon viel, sage ich jetzt mal, arrangiert für das Zweitgeborene bis in die Pubertät hinein, ja, dass dann manchmal die Zweitgeborenen, die Erstgeborenen sagen, ja, der muss ja um nichts mehr kämpfen, ja, das ist alles jetzt schon klar und so. Ja, diese Pionierfunktion ist letztlich das, was die Jüngeren genießen können, dass eben vieles schon bereitet ist bei den Eltern. Ein anderer Aspekt ist, dass es ja auch eine nicht geteilte und eine geteilte Umwelt gibt. Geschwister machen ja nun nicht alles zusammen, sondern die haben natürlich auch noch einzelne Bereiche, Interessensgebiete, wo sie nicht zusammen sind. Aber sie können das letzten Endes immer hin und her switchen, ob sie sich ja an den Größeren anhängen wollen oder nicht. Etwas, was letzten Endes beide betrifft, aber was insbesondere für die größeren, für die kleineren eine Rolle spielt, sind eben Frustrationstoleranz. Also wenn man eben halt nicht das kann, was das Geschwisterkind kann, nicht dahin darf, was das Geschwisterkind schon darf, das führt natürlich zu Frustrationen. Und wir alle haben in unserem Leben immer irgendwann mal Frust. Ja, und wir wissen, dass jüngere Geschwister mit Frustrationen und Konflikten besser umgehen können als zum Beispiel Einzelkinder. Ja. Das heißt, die lernen Konfliktlösungsstrategien, lernen auch sich mal unterzuordnen oder andere Strategien zu entwickeln, wie man seine Interessen durchsetzen kann, was in späteren Kindergruppen ja nützlich ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das irgendwann noch notiert habe, dann sage ich es lieber jetzt gleich, dass Geschwisterkinder sich besser in Kindergruppen integrieren können, weil sie einfach schon wissen, wie das so läuft. Ja. Und demzufolge auch leichtere Eingewöhnungen oft in Kitas haben. Und eben seltener die Hilfe der Erwachsenen benötigen, um irgendwie Konflikte zu lösen. Und das habe ich jetzt nur noch mit dazu genommen, weil ich das gerade letztens gefunden habe, dass ältere Geschwister zu haben ein Schutzfaktor gegen Allergien ist. Ja, da ist nicht mehr alles so sauber. Ist man sozusagen nicht so allergieanfällig. Auf der anderen Seite die Vorteile für die Erstgeborenen und die älteren Geschwister. Da gibt es auch ein paar Punkte, die ich an der Stelle gerne zusammenfügen möchte. Sie haben ja auch eine Verantwortung zum Teil auch mit für das Jüngere, so viel wie sie sich selber nehmen oder wie ihnen auch aufgetragen wird. Und sie haben eine Aufmerksamkeit und dadurch lernen sie eben auch, sich in Schwächere hineinzuversetzen, lernen sozusagen, sich hilfreich zu zeigen und ja an der Stelle lernen Sie etwas, was Sie auch fürs Leben natürlich gut gebrauchen können. Wir wissen übrigens, dass jetzt nur als Fußnote kurz, dass die Geschwisterposition bis in die Partnerschaft hineinwirkt. Ja. Dass also, wenn man Geschwister hatte, dann auch in einer Partnerschaft anders agiert, als wenn man keine Geschwister hatte.